Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, fmgz.ch.
Vor einer Woche haben wir Ostern gefeiert. Und genau an diesem Sonntag haben wir das gefeiert, was wir jetzt gerade im letzten Lied auch gesungen haben. Nämlich, dass er, Jesus, das Kreuz überwunden hat. Dass er nicht bei den Toten geblieben ist, sondern lebendig geworden ist. Auferstanden ist. In den Vorbereitungen für den heutigen Sonntag habe ich mir überlegt, dass ich eigentlich gerne bei dieser Geschichte, die wir vor einer Woche vortheatert bekommen haben, noch einen Moment möchte stehen bleiben und mit uns zu dieser Geschichte eben Gedanken machen. Geschichte von den Emmaus-Jünger. In gewissen Gemeinden und Kirchen ist eigentlich schon fast Tradition, dass am Ostermäntig die Geschichte von den Emmaus-Jünger vorgelesen wird und ausgelegt wird. Da wir nicht am Ostermäntig Gottesdienst haben, haben wir sie jetzt einfach um eine Woche verschoben. Je mehr, dass ich die Geschichte studiert habe, den Text gelesen habe, desto mehr ist mir bewusst worden, die Emmaus-Jünger, die Geschichte von den Emmaus-Jünger ist eine Geschichte voller Bewegung. Bewegung äußerlich, aber auch innerlich. Zugegeben, auch wenn wir in unser Leben hineinschauen, dann ist auch unser Leben eigentlich prägt von Bewegung. In der unterschiedlichsten Art und Weise. Es fängt schon am Morgen früh an. Ihr alle habt eine erste Bewegung müssen machen, nämlich Richtung Bettkante beim Aufstehen. Und bei euch sieht man, dass ihr die Bewegung schon gemacht habt. Andere sind vielleicht erst gerade noch dran. Und nachher geht es weiter mit Bewegungen, die durch den Tag zum Teil schon automatisch geworden sind. Wenn man dann an der Bettkante hockt, ist vielleicht die nächste Bewegung, die wir tun, Richtung Badzimmer laufen und das erste Mal einen Blick ins Spiegel zu tun. Andere lassen das Badzimmer gerade aus und gehen über zur Bewegung Kaffeemaschine und setzen die eben auch in Bewegung. Es gibt ganz Haufen, die sich in unserem Leben bewegt. Vieles merken wir gar nicht mehr, anders wird uns vielleicht erst dann bewusst, wenn wir eben eine Bewegung nicht mehr machen können. Das Leben ist prägt von Bewegung. Es gibt Menschen, die Bewegung lieben. Unbedingt Bewegung wollen. Nicht nur körperlich, sondern auch in den anderen Bereichen des Lebens sich Bewegung wünschen. Man kann den Eindruck bekommen, es kann nicht genug Bewegung drinnen haben. Und wenn man dann mal nicht so in Bewegung ist, hört man je nachdem die Bemerkung, jetzt muss ich mich endlich wieder mal bewegen, dass ich nicht roste. Oder mein Gesicht schläft nächstens ein, wenn sich da nicht etwas bewegt. Während sich die einen nach Bewegung sehnen, gibt es auch die sogenannten Bewegungsmuffeln. Das sind je nachdem die, die am Sonntagnachmittag auf dem Sofa hocken und die einzige Bewegung, die sie sich noch herreissen lassen, ist Richtung Küche und wieder zurück. Aber das soll doch bitte schön länger. Nur nicht zu viel Bewegung. Und das nicht nur körperlich, sondern je nachdem auch in anderen Lebenssituationen. Ja, es gibt Menschen, die, wenn sich etwas bewegt, irgendwo noch immer unsicher werden, vielleicht auch Angst mitschwingt. Wieso braucht es immer Bewegung? Es ist doch einfach auch mal alles gut, so wie es ist. Und es muss sich doch nicht immer alles verändern. Was an Ostern passiert ist, das hat vieles bewegt. Das Leben der Jünger, aber auch der Gesellschaft. Vieles, was sich dort an Ostern bewegt hat, ist ungefragt gekommen, überraschend und für gewisse auch absolut überstürzt. Und für anderes hat es aber auch eine bewusste Entscheidung gebraucht von den Betroffenen. Und so lade ich euch jetzt ein, in eine bewegte Geschichte einzutauchen. Ich lese euch vor aus Lukas 24, die Verse 13 bis 18. Lukas 24, 13 bis 18. Am selben Tag gingen zwei, die zu den Jüngern von Jesus gehört hatten, nach dem Dorf Emmaus, das 12 Kilometer von Jerusalem entfernt lag. Unterwegs unterhielten sie sich über alles, was geschehen war. Als sie so miteinander sprachen und alles hin und her überlegten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Aber sie erkannten ihn nicht. Sie waren wie mit Blindheit geschlagen. Jesus fragte sie, worüber redet ihr denn so erregt unterwegs? Da blieben sie stehen und blickten ganz traurig drein. Und der eine, er hieß Kleophas, sagte, du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist. Und dann fängt die Jünger an zu erzählen, was sie erlebt haben in diesen Tagen. Dass ihr Meister, ihr Rabbi gekreuzigt worden ist, gestorben ist. Sie erzählen auch von dem Verwirrenden, was an Ostern passiert ist. Und in das Verwirrende hinein redet Jesus zu den Jüngern und versucht, das Ganze auch anhand der Schrift zu erklären. Wir überkumpen ein paar Verse und steigen wieder ein im Vers 28 bis 34. Inzwischen waren sie in die Nähe von Emmaus gekommen. Jesus tat so, als wollte er weitergehen. Aber sie ließen es nicht zu und sagten, bleib doch bei uns. Es geht schon auf den Abend zu. Gleich wird es dunkel. Da folgte er ihrer Einladung und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Aber im selben Augenblick verschwand er von ihnen. Sie sagten zueinander, brannte es nicht wie ein Feuer in unserem Herzen, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der Heiligen Schrift aufschloss? Und sie machten sich sofort auf den Rückweg nach Jerusalem. Als sie dort ankamen, waren die 11 mit allen übrigen versammelt und riefen ihnen zu, der Herr ist wirklich auferweckt worden. Er hat sich Simon gezeigt. Soweit die Geschichte der Emmaus-Jünger, die mich immer wieder fasziniert. So einiges ist in dieser Geschichte in Bewegung. Und ich möchte mit euch einige bewegte Gedanken dazu teilen. Zuerst aber nochmal die ersten paar Verse, die ich euch vorgelesen habe. Dort heisst es, am selben Tag gingen zwei, die zu den Jüngern von Jesus gehört hatten, nach dem Dorf Emmaus, das 12 Kilometer von Jerusalem entfernt lag. Unterwegs unterhielten sie sich über alles, was geschehen war. Als sie so miteinander sprachen und alles hin und her überlegten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Aber sie erkannten ihn nicht. Sie waren wie mit Blindheit geschlagen. Da sind zwei Jünger von Jesus auf dem Weg nach Emmaus. Das Städtli oder das Dörfli Emmaus wird im Neuen Testament nur gerade einmal erwähnt. Nämlich in dieser Geschichte. Und sonst finden wir es nie im Neuen Testament. Einige Ortschaften behaupten bis heute, dass ihr Dorf aufgrund Mauern von Emmaus aufgebaut worden ist. Aber wenn man die Behauptungen vergleicht mit dem Lukas-Evangelium, dann stimmt meistens die Distanz nicht, die hier erwähnt wird. Entweder sind sie zu weit weg oder zu nahe. In der Trauer suchen die Jünger die Stille und Abgeschiedenheit. Sie sind enttäuscht. Enttäuscht über dem, was da passiert ist. So haben sie sich das Ende von Jesus nicht vorgestellt. Sie sind wie in sich hineingekehrt und realisieren gar nicht, wo Jesus neben ihnen steht, dass das der Jesus ist, wo sie die ganze Geschichte irgendwo nicht einordnen können. Sie sind wie mit Blindheit geschlagen. Enttäuscht, Niedergeschlagenheit nimmt Raum in ihrem Leben. Sie haben keine Augen für ihren Meister, für ihren Rabbi, für den Messias in dem Moment. Wenn man die Geschichte so liest, dann kann man an den Punkt kommen, wo man über die zwei Jünger nur den Kopf schüttelt. Bitte schön, wie kann man nur? Haben sie denn eigentlich gar nichts gemerkt? Aber ich habe mich gefragt, ob wir in unserem Leben nicht auch so Situationen kennen, wo eben der Emmaus-Jünger gleicht. Bildlich gesprochen, in unserem Leben, wir irgendmal einen Palmsonntag hatten. Ein Moment voller Hoffnung und Zuversicht. Aber nicht erwartet, total überraschend, hat sich ein Karfreitag in unserem Leben breit gemacht. Hoffnung und Zuversicht über eine gewisse Lebenssituation ist kaputt gegangen, zerbrochen. Und vielleicht ist da auch noch die Ostern dazugekommen, wo so vieles Verwirrendes mit sich gebracht hat und man es wie nicht einordnen kann. Lebensmoment, wo wir bildlich gesprochen, wie ebenfalls auf dem Weg von den Emmaus-Jünger sind. Da hat man vielleicht innerlich in sich die Hoffnung getragen, selber einmal eine Familie zu haben. Und die Beziehung, wo man eingegangen ist, war so hoffnungsversprechend gewesen. Doch die Beziehung, wo man die Hoffnung drin hatte, mit ihr können, eine Familie zu gründen, ist zerbrochen, kaputt gegangen. Und irgendwo macht sich jetzt im eigenen Leben nicht verstehen und Hoffnungslosigkeit breit. Oder man tut sich auf eine berufliche Laufbahn vorbereiten, strebt irgendwo noch eine Weiterbildung an, dass man noch eine gute Stelle im Leben kann erreichen. Aber vom einen auf den anderen Tag ist die Stelle weg gewesen, mir ist selber stellenlos geworden. Trauer und Hoffnungslosigkeit macht sich breit. Ich denke, es gibt noch ganz viele andere Lebenssituationen, wo man sich irgendwo noch immer Hoffnung gemacht hat, eine Zukunftsperspektive hatte, sich gefreut hat auf das, was sehr wahrscheinlich mal wird kommen und dann vom einen auf den anderen Moment alles zerbrochen ist. Man hat sich ja schon Bewegung gewünscht im eigenen Leben. Aber bitte nicht so. Enttäuschung, Unverständnis, Orientierungslosigkeit und Ratlosigkeit machen sich breit. Ich behaupte, dass sehr wahrscheinlich schon alle heute Morgen in diesem Raum einmal so einen Emmaus-Weg erlebt haben. Und vielleicht gibt es auch einige heute am Morgen, die noch mitten drin stehen. Ein Emmausweg, der irgendwo noch immer so lang und so anstrengend erscheint. Und man manchmal den Eindruck hat, er will einfach nicht enden. Zwei Sachen sind in dieser Geschichte für mich beachtenswert. Erstens können wir beobachten, dass die Jünger, die Emmaus-Jünger, den Weg nicht allein gegangen sind, sondern dass sie das Zweite gewesen sind. lasst uns Menschen, lasst uns Freunde sein, die unsere Mitmenschen auf ihrem Emmausweg begleiten. Manchmal braucht es keine langen Vorträge, keine Ratschläge diesen Menschen gegenüber, sondern einfach ein offenes Ohr und das Signal, ich bin da. Ich gehe mit dir den Weg. Das Zweite, was auffällt, ist ganz unbemerkt auf dem Weg, so dass die Jünger nicht einmal realisieren, begleitet Jesus sie auf dem beschwerlichen Weg. Jesus befreit die Jünger nicht von dem Emmausweg, aber er begleitet sie. Diese Beobachtungen enthalten für mich einen Zuspruch und einen Wunsch, auch gerade für euch ganz persönlich. Der Zuspruch, den man in dieser Emmaus-Geschichte entdecken kann, ist der auferstandene Jesus. Der lebt, der begleitet dich auf deinem Emmaus-Weg. Er lässt dich nicht fallen. Er bleibt an deiner Seite. Und ich wünsche euch allen, wenn ihr euch auf dem Emmaus-Weg befindet, dass ihr Menschen habt, die eure Begleiter sind. Vielleicht sitzt du heute Morgen da und hast den Eindruck, ich bin auf so einem Emmaus-Weg, aber total alleine und im Stich gelassen. Dann möchte ich dich ermutigen, lass den Gottesdienst nicht vorbeigehen, ohne dass du in einer Person von deinem Vertrauen davon erzählst. Auch nach dem Gottesdienst ist die Möglichkeit, bei den Oasen auf eine Person zuzugehen und von deinem ganz persönlichen Emmausweg zu erzählen. Ich wünsche dir, dass wenn du heute Morgen den Gottesdienstraum verlässt, die Gewissheit hast, dass da ein Mensch ist, der dich auf dem Weg begleitet. In den Versen ab dem 30 heisst Folgendes. Als er dann mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Aber im selben Augenblick verschwand er vor ihnen. Sie sagten zueinander, brannte es nicht wie ein Feuer in unserem Herzen, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der Heiligen Schriften aufschloss. Da sind also die drei Männer zusammengehockt, haben miteinander zu Nacht gegessen und in dem Moment, wo Jesus das Brot bricht, realisieren die zwei Jünger, wer da mit ihnen unterwegs ist. Ihnen gehen wie die Augen auf. An dieser Stelle eine kurze Randbemerkung. Je länger ich die Geschichte studiert habe, desto mehr ist mir bewusst worden, wie wichtig das an dieser Stelle der sogenannte Tischmoment ist. Der Tischmoment, wo die Jünger mit Jesus essen. Der Tischmoment spielt eine zentrale Rolle in dieser Geschichte. Und wenn man die Bibel einmal noch ein bisschen anschaut, dann findet man schnell heraus, dass im Alten, aber auch im Neuen Testament so die ein oder andere Tischmomente gibt, die beschrieben werden. Tischmomente, die für Menschen eine zentrale Rolle gespielt haben. Wo sich etwas verändert hat, etwas bewegt hat. Ich persönlich habe mich gefragt, wie sieht das heute aus? Kennen wir noch sogenannte Tischmomente? Oder stehen wir je nachdem in der Gefahr, vor lauter keine Zeit zu haben, die gemeinsamen Tischmomente gar nicht richtig zu pflegen oder zu zelebrieren? Sind wir uns bewusst, was so Tischmomente können auslösen? Im eigenen Leben, aber auch im Leben von anderen. Ich glaube, die Emmaus-Geschichte führt uns das wieder ganz neu vor Augen. Sollten wir so Tischmomente nicht wieder mehr entdecken? In der eigenen Familie, in unserem Freundeskreis. Und sollten wir vielleicht nicht auch die Menschen ganz besonders in dem Moment im Blick halten, wo nicht einfach automatisch so Tischmomente erleben. Laden wir doch auch gerade wieder solche Menschen ein, an unseren Tisch zu kommen, an unserem Tisch Platz zu nehmen. Geben wir uns die Chance, so Tischmomente wieder neu zu erleben. Ich bin überzeugt, sie bewegen etwas. Klammerbemerkung zu. Die Jünger haben also jetzt erkannt, dass sie mit Jesus unterwegs gewesen sind. Und das Erkennen ist nicht einfach nur etwas Äußerliches gewesen an dem Tisch, sondern es heisst in dieser Geschichte, das Herz hat Feuer gefangen. Sie haben innerlich erkannt, der da sitzt, ist Jesus. Die Begegnung war also keine äußerliche Sache, sondern sie war tiefgreifend. Eine Begegnung der Herzen. Es hat keine Rückfrage mehr gebraucht. Ist es echt wirklich Jesus? Alle Zweifel waren beseitigt. Die Überzeugung war klar, ja, es ist Jesus. Das Herz der Jünger ist wieder ganz neu entflammt worden. Was sie einmal mit Jesus erlebt haben, ist wie in dem Moment Grundlage gewesen, für das, dass ihr Herz wieder hätte können anfangen zu brennen. An dieser Stelle möchte ich dir eine ganz persönliche Frage stellen. Brennt dein Herz noch? Immer noch? Oder immer mal wieder? Die Frage stelle ich dir ganz bewusst, wenn du dich irgendeinmal für ein Leben mit Jesus entschieden hast. Brennt dein Herz noch für Jesus? Oder ist es in der Zwischenzeit ein bisschen lauwarm geworden? Oder vielleicht schon verglüht? Ganz nach dem Motto Asche zu Asche. Alles erkaltet. Wie schnell kann es doch passieren, dass aus einem Feuer sogenannte Glaubensroutine wird. Gottesdienstroutine. Lobpreisroutine. Gebetsroutine. Stille Zeitroutine. Frieden bewahren Routine. Gemeinde erhalten Routine. Aber eigentlich brennt da nichts mehr. Nichts. Kalt. Vielleicht liege ich ja an dieser Stelle falsch. Dann liege ich sehr gern falsch. Aber die Frage bleibt trotzdem. Was brennt in uns? Bewegt es mich noch persönlich? Bin ich aufgeregt? Wühlt es mich auf? Was Jesus gesagt und da hat? Lohne ich mich von seinem Leben bewegen, entzünden? Wenn ich in mein Leben hineinschaue, dann gibt es so die ein oder andere Situationen, wo ich mit Jesus tiefe Erfahrungen gemacht habe. Erfahrungen, die wie Schätze von meinem Herz geworden sind. Aber zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich in der Gefahr stehe, genau solche Sachen immer wieder zu vergessen oder dass sie untergehen. All die, die es ähnlich erleben, möchte ich an dieser Stelle ermutigen, an Schätzen vom Herz festzuhalten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, an diesen Schätzen vom Herz festzuhalten. Es gibt Leute, die Tagebuch schreiben und genau das festhalten, was sie mit Jesus erlebt haben. Es gibt Leute, die Bilder malen oder die einen Liedtext komponieren über dem, was sie mit Jesus erlebt haben, wo Grundlage gibt, dass unser Herz brennt. Ich selber habe vor gut 2 Jahren damit angefangen, eine sogenannte Fotogalerie von meinem Herz zu machen. Die ist auf meinem Nattel. Fotos mit speziellen Begebenheiten, die ich mit Jesus gemacht habe. Und immer wieder schaue ich die Fotos an. Und es ruft in mir in Erinnerung wach, was ich mit Jesus erlebt habe. Schätze vom Herz können helfen, dass Feuer in uns nicht erlöscht, nicht zur Routine wird, sondern brennend bleibt. Wo Jesus der Jünger erschienen ist und verschwunden ist, ist für die Jünger klar, was jetzt passiert. Und sie machten sich sofort auf den Rückweg nach Jerusalem. Das heisst, fast ein bisschen beiläufig. Ja, wir gehen nochmal zurück nach Jerusalem. Aber sie sind schon einige Kilometer gelaufen. Und das Ganze gilt es wieder zurückzulegen. Und das am Oben. Die Jünger werden in Bewegung gesetzt, wo sie ihrem auferstandenen Messias begegnen. Die Begegnung verändert ihr Leben. Die Veränderung führt so weit, dass sie nicht sitzen bleiben können, sondern sich mühend bewegen. Wie schön wär's doch gewesen, in dem Moment noch einen Moment dort zu sitzen, als die 2 Jünger, die das gerade miteinander erlebt haben. Über die geistlich-spirituelle Erfahrung, die sie in dem Moment gemacht haben, auszutauschen. Einfach ein bisschen wirken zu lassen. Aber der Entschluss der Jünger steht fest. Lasst uns das erzählen, den Menschen, die es noch nie gehört haben. Kennt ihr solche Emmaus-Momente, wo man am liebsten einfach noch ein bisschen möchte verweilen? Manchmal ist es auch gut, einfach ein bisschen zu verweilen. Aber manchmal birgt die Gefahr drin, dass aus einem kleinen Verweilen ein langes Verweilen wird. Für einen Moment einfach noch ein bisschen sein. Warum sollen wir uns jetzt bewegen und zu denen gehen, wo ja nichts brennt? Es ist doch jetzt gerade mal so schön. Der Lobpreis, die Gemeinschaft, die wir miteinander haben. Die scheinbar heile Welt noch ein bisschen zu geniessen. Doch die heile Welt von Emmaus fordert uns auf, sie auch wieder zu verlassen, uns in Bewegung zu setzen, zu denen zu gehen, die das noch nie erlebt haben. Jesus hat es uns vorgelebt. Er hat die heile Welt verloren und ist zu den Menschen gekommen, wo so gerade gar nichts brennt hat. Ja, er ist in die unheile Welt gekommen. Einmal Emmaus und retour. So hat es bei diesen 2 Jüngern an diesem Tag geheissen. Und was heisst es für dich? Wäre es für dich dran, dich in Bewegung zu setzen, dass der Emmausweg, wo du dich darauf befindest, nicht alleine gehst, sondern mit jemandem zusammen? Möchte Emmausweg dir aufzeigen, dass Jesus an deiner Seite ist und dich ermutigt? Möchte dich aber vielleicht auch ermutigen, ganz bewusst Tischmoment wieder neu zu entdecken? Oder möchte es dich ermahnen, dich aus der Routine heraus zu bewegen? Zu ermutigen, Emmaus zu verlassen, weil etwas anderes dran ist? Wo in deinem Leben wäre es dran, dich in Bewegung zu setzen? Nehmen wir uns einen Moment von der Stille. Nehmen wir die Frage mit in die Stille. Jesus, wo in meinem Leben wäre es dran, mich in Bewegung zu setzen? Amen.